hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Future. Wenn wir jetzt über die Zukunft, und gerade wenn wir sagen, wir die Zukunft auch für uns als Kirche sprechen wollen, dann ist es vielleicht für dich gehend langweilig. Du sagst ja, die Zukunft von der Kirche, was geht es mich an? Ne? Wenn die da irgendwas machen wollen, was geht es mich an? Aber weißt du, wer Kirche ist und was Kirche ist? Kirche ist nämlich kein Gebäude, Kirche ist keine Institution, Kirche bist du. Kirche sind wir, denn die Kirche setzt sich zusammen aus Menschen. Und wir zusammen, also ihr kennt vielleicht diesen Werbespot, wir sind Deutschland, ne? Oder ich bin Deutschland. So, wir sind Kirche, ich bin Kirche. Also es geht dich ganz arg an, natürlich insbesondere, wenn du zu unserer Kirche gehörst, aber auch, wenn du noch nicht dazu gehörst und du bist einfach jemand, der hier irgendwie gelandet ist, dann finde ich das total cool. Hey, aber auch für dich ist irgendwas dabei. Wenn wir also in die Zukunft gucken, in deine Zukunft, in die Zukunft unserer Kirche gucken, dann könnte man sich ja denken im ersten Moment, oh nein, habt ihr irgendwie so eine Glaskugel oder irgend so eine Astrologie oder irgendwelche Hochrechnungen, irgendwelche Sachen, wo ihr dann so wissen könnt, wie es in der Zukunft wird? Nein, wir haben hier keine Spekulationen und Annahmen. Es geht hier nicht darum, etwas irgendwie von der Zukunft, eine Wahrsagerei zu betreiben oder so ein Mist. Nee, es geht um etwas, was wir als Kirche gesagt haben. Wir haben uns entschlossen, etwas zu tun, etwas in eine Richtung zu gehen. Und über diese Richtung, in die wir gehen wollen, darüber möchte ich in diesem Monat mit euch ein bisschen sprechen, möchte ein bisschen was aus der Bibel dann natürlich darüber auch hören. Und wir wollen entschlossen losgehen und wir wollen dort auch ankommen. Es hat was mit Saat und Ernte zu tun, ne? Also wenn der Bauer irgendwie Radieschen sät, dann wird dann natürlich in der Zukunft auch nicht irgendwie was anderes und ein Bananenbaum dann da stehen. Nein, dann werden Radieschen kommen. Und genauso ist es, was wir sehen, das werden wir ernten. Und darum werden wir hier ein bisschen über die Saat sprechen, die wir sehen. Und dann können wir auch ein bisschen eine Zukunftsprognose abgeben. Dann wissen wir ungefähr, was dann auch wachsen wird. Und darum geht es. Und als Kirche, vielleicht die, wo ein bisschen mehr mit uns unterwegs sind, näher sind, die haben das schon mitgekriegt. Wir haben so 5 Wörter, die sehen auf diesem Zettel, fast bei jedem liegen die auf dem Tisch. Die heißen missional, relevant, exponential, attraktional und geistbewegt. Das sind so abstrakte Wörter, aber die haben etwas mit unserer direkten Zukunft zu tun, wo wir sagen, hey, wir wollen das sein. Das hat mit uns etwas als Kirche zu tun, aber auch mit dir persönlich. Und wir merken, das sind alles Eigenschaftswörter. Das ist missional. Vielleicht hast du das Wort noch nie gehört, vielleicht hast du das Wort missionarisch gehört. Ja. Heute greifen wir dieses Wort missional raus und wir als Kirche haben uns entschlossen, als Kirche wollen wir missional sein. Was heißt das? Erstmal ein Bibelvers, bevor es dann weitergeht. In Matthäus 28, 19 bis 20. Das ist ein ganz bekannter, da kommen sie nochmal. Missional, mach mal weiter. Gesellschaftsrelevant, attraktional, exponential und geistbewegt. Ja, 5 Wörter, die uns ganz wichtig sind. Und was hinter diesen Wörtern sich verbirgt, wird ich, wie gesagt, erläutern. Matthäus 28, 19 bis 20. Wer weiß, was das für ein Bibelvers ist? Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Genau, der Missionsbefehl. Übrigens gibt es noch eine zweite Stelle in Markus, die gucken wir uns auch an. Aber erstmal die. Matthäus 28, 19 bis 20. Da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Vielleicht hast du dieses Wort Mission schon gehört, ne? Und dann stellst du dir irgend so einen Mann vor, der mit so einem Khaki-Anzug und einer lustigen Mütze, mit einem Rucksack vielleicht irgendwo im Dschungel unterwegs ist und zu irgendwelchen afrikanischen Kindern dann predigt, ihnen Bibeln bringt, so eine Mission, in die Mission gehen. Ich war Missionar in der Mongolei. Ja, da ist es so ganz klassisch, man macht da so Einsätze, man erzählt dann von Jesus weiter, in die Mission gehen, geht nun hin. Und es ist gut, in die Mission zu gehen, ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn junge Leute begeistert sind von Jesus und sie wollen mal so einen Einsatz machen, ist es das Beste, was ein junger Mensch machen kann, mal so einen Einsatz auch in ein anderes Land, um von Jesus weiter zu erzählen. Und ich glaube, deswegen hat Gott auch den ganzen Ländern so lustige Namen gegeben, damit die jungen Leute gerne hingehen. Ne? Ihr kennt es so, ey, Ägypten, ey. Oder Bolivien. Jordanien. Ja, okay, also junge Leute, die finden das toll. Und deswegen geht in die Mission, das ist total cool. Aber das ist nicht, hat nichts mit diesem Wort, nicht direkt mit diesem Wort missional zu tun. Missionarisch sein, das kennen wir. Wir sollen von Jesus weitererzählen oder evangelistisch sein. Macht alle. Ja, dieser Aufruf in dem Missionsbefehl. Macht alle. Geht hin, macht alle. Ja, viele unterstützen sowas auch mit ihren Finanzen. Das sind alles wichtige Punkte. Aber das Wort missional bedeutet mehr als nur blinder und wilder Aktionismus. Missional ist, wie gesagt, es ist ein Eigenschaftswort. Und da habe ich mal nachgeguckt, was ein Eigenschaftswort ist. Adjektive oder Wie-Wörter, besser Eigenschaftswörter, sagen uns, welche Eigenschaften Gegenstände, Personen oder Gruppen haben. Also wenn wir sagen als Kirche, wir wollen missional sein, unsere Gruppen und alles, was wir tun, das soll missional sein, dann ist das eine Eigenschaft, die diese Gruppen haben, die wir als Kirche haben. Eine Eigenschaft. Alles, was wir tun, wird von unserem Auftrag her, von der Mission her betrachtet. Also heißt es, wenn wir missional sind, dann ist dieser Vers hier sozusagen unser Element, in dem wir unterwegs sind. Und alles, was wir tun, soll diesen Auftrag erfüllen, erreichen, die Welt segnen. Alles, was wir angucken, gucken wir quasi mit dieser missionalen Brille an und sagen, hey, wie können wir die Menschen erreichen? Denn Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Um Miltenberg und diesen ganzen Landkreis, ganz Deutschland, die ganze Welt zu retten. Er ist gekommen und er hat die Menschen berührt. Er war gastfreundlich. Ja, und das wollen wir auch sein, weil er ist in unserer Mitte, er ist gegenwärtig, wir sind seine Nachfolger und darum wollen wir auch in diesem Sinne seine Mission umsetzen. Die Menschen berühren, nah an ihnen dran sein, gastfreundlich sein, unsere Gäste als VIPs behandeln. Very important person. Unsere Gäste sind so gut, dass wir für sie nur das Beste haben. Für unsere Gäste nur das Beste, weil sie wichtig sind. Diese Sicht nach außen, diese Sicht für die Menschen. Eine Menschenfreundlichkeit, die nur aus dem Geist Gottes kommen kann. Wertschätzend, Kultur der Ehre, nicht nur in unseren Kreisen, sondern darüber hinaus. Und das geht nur, wenn der Auftrag bei uns ganz ins Fleisch übergegangen ist. Wenn wir nicht nur darüber sprechen, mal was unterstützen, sondern wenn wir zum Auftrag werden. Der Auftrag, was beinhaltet denn dieser Auftrag ganz? Der Auftrag geht, es fängt an mit, geht nun hin. Geht hin. Und wenn du ein Christ bist und sagst, ja, Jesus lebt in meinem Herzen, hey, dann ist das ein Wort für dich. Geh hin. Ein Sendungsbewusstsein. Du weißt, ich bin gesandt. Nicht mein Pastor ist gesandt, der auch, sondern ich persönlich bin gesandt. Es ist ein Auftrag, ein Appell an dich. Du bist gesandt. Dir ist dein Auftrag bewusst. Du weißt, ich bin gesendet und trete als Gesandter oder als Gesandte auf. Ich habe einen missionalen Auftrag, Menschen zu erreichen, meine Nachbarn zu erreichen, meine Klassenkameraden zu erreichen. Ich habe einen Auftrag, der kommt direkt von Gott, dieser Sendungsbewusstsein. Und wenn das so dir anfängt, ins Fleisch überzugehen, dann wird es nicht nur eine Mission, dann wird es deine Mission. Deine Mission. Unsere Mission. Als Kirche haben wir eine Mission, einen Auftrag. Dann geht's weiter. Und macht alle Nationen zu Jüngern. Da geht es um Multiplikation. Da geht es um Erweiterung, um Jüngerschaft. Wir können auch sagen, der Missionsbefehl ist ein Jüngerschaftsauftrag. Nachfolger soll es geben, weitere Nachfolger. Azubis, die ausgebildet werden, die richtig fähig sind, Menschen für Jesus zu gewinnen. Auch dieser Jüngerschaftsauftrag kann und muss in Fleisch und Blut übergehen. Es wird zu unserer Mission, Menschen zu gewinnen, die Nationen zu gewinnen und sie zu Jüngern, zu Nachfolgern machen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger. Ein Gläubiger glaubt, dass es Gott gibt, glaubt vielleicht sogar an Jesus, hat vielleicht sogar eine Entscheidung getroffen für Jesus. Ja, Jesus, komm in mein Leben, du hast mir vergeben. Kann sogar sich taufen lassen. Aber ein Jünger ist einer, der ein Schüler ist, der beständig unter der Lehre und in der Lehre von Jesus geht. Jemand, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgt und die Dinge anfängt zu tun, die er getan hat. Und das ist Wahnsinn. Das können wir und wir dürfen es. Es ist unser Auftrag, es ist dein, es ist mein Auftrag. Es geht weiter und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gestern hatten wir eine schöne Taufe am Main. Es war eisekalt und ich bin total cool, finde es total cool, Nathalie, dass du das gemacht hast, durchgezogen hast. Wir haben schon uns die Zähne zusammengebissen, deinem Wasser, gell? Ich habe es gesehen an deinem Gesicht, wer ein bisschen näher dran war, hat es vielleicht erkannt, auch an mir, als dann das Wasser über den Bauchnabel war. Wow, das war kalt. Ich war froh, als ich wieder draußen war. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben einen Auftrag zu taufen. Was? Als Kirche taufen? Klar. Aber wenn es auch auf dich runterzubrechen ist, dann ist es auch dein Auftrag. Hast du dir mal drüber Gedanken gemacht? Dass es dein Auftrag ist, Menschen zu erreichen? Dass es dein Auftrag ist, Jünger zu machen? Dass es dein Auftrag ist, Menschen zu taufen? Warst du? Ja, wenn du an Jesus glaubst, ist das dein Auftrag. Du musst natürlich wissen, wie es geht. Nächster Punkt. Gehört auch zum Auftrag mit dazu. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wisst ihr, was Jesus geboten hat? Er hat ein Gebot gegeben. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist das Gebot von Jesus. Ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wahnsinn. Es ist etwas, wenn wir unseren Nächsten anschauen, wenn wir die Menschen, auch die Jesus noch nicht kennen, anschauen und anfangen, das Gold in ihnen zu sehen. Wir sind wieder bei Kultur der Ehre und Wertschätzung angelangt. Das ist praktizierte Liebe, Leute. Kultur der Ehre und Wertschätzung, wir hatten da eine riesige Predigtreihe jetzt in den letzten Monaten darüber, ist nicht nur einfach ein Thema, sondern es ist praktizierte Liebe. Wie beginnt denn Liebe, indem wir einander wertschätzen? Echt wertschätzen. Und das sehen, was im anderen drin ist. Nicht das Schlechte und das Schmutzige, sondern das Gold im Nächsten. Und das hervorheben und sagen, wow, ich bin begeistert von dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir hatten diese Predigtreihe Segne, vielleicht erinnert ihr euch daran, diese vielen Möglichkeiten, wie wir ein Segen sein können. Darum geht es, ein Segen von Herzen zu sein. Und das muss anfangen, in Fleisch und Blut überzugehen. Das ist unser Auftrag. Wir haben einen Lehrauftrag. Einen Lehr- und Bewahrungsauftrag. Wir müssen das bewahren. Wir müssen es sicherstellen, dass hier Kultur der Ehre und Liebe praktiziert werden. Das müssen wir sicherstellen. Und wir dürfen nicht erlauben, dass das kontaminiert wird. Und dann haben wir auch einen Verkündigungsauftrag. Und zwar, jetzt schauen wir uns diese zweite Bibelstelle an, Markus 16, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ich finde es wichtig, wenn wir über Verkündigung sprechen, wir haben einen Auftrag zu verkündigen. Aber wie wir vorher gesehen haben, ist es nur ein Punkt, die Verkündigung. Und wir sollen eher mit dieser Haltung des Sendens und des Erreichens, mit dieser missionalen Haltung unterwegs sein, hingesendet zu sein nach Miltenberg, hingesendet zu meinen Nachbarn, hingesendet in unseren Landkreis, hingesendet nach Deutschland, nach Übersee oder sonst wohin. Hingesandt sein. Und es geht natürlich um die Message, denn nur wenn man das Wort von Gott hört, kann man anfangen, es zu glauben. Ja? Das ist so wichtig, dass es gepredigt wird, dass die Leute das hören und verstehen. Aber es geht nicht um Verdammnispredigen. Ne? Also hier, unser Auftrag ist nicht, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nur eine Information für uns als Christen, damit wir noch mehr Eifer bekommen, unseren Auftrag umzusetzen, damit wir den Ernst der Lage erkennen. Aber der Auftrag heißt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft der Gnade, dass Jesus rettet und nicht eine Botschaft der Verdammnis. Unser Auftrag ist klar. Es ist mehr als ein Appell, sei mal ein bisschen evangelistisch, sondern es ist ein Befehl. Geh, los, mach, tauf, lehr, predige. Geh, los, mach, tauf, lehr, predige. Unser Job, dein Job. Vielleicht bist du da und sagst, oh, wie soll ich das tun? Ich weiß nicht, wie es geht. Willkommen im Club. Denn eigentlich wissen wir alle nicht, wie es geht. Ich glaube, der beste Evangelist, der erprobteste Evangelist, auch wenn er im Fernsehen auftritt oder sonst irgendwo auf Großveranstaltungen, hat eigentlich keine Ahnung, was er da macht. Er geht einfach nur aufgrund des Glaubens. Ich tue es, weil es mein Auftrag ist. Und er geht los und er fängt an, diese Dinge zu tun. Und natürlich kann man dann lernen. Und wir können auch lernen, wie es zu tun ist. Da werden wir nächste Woche drauf kommen, in der Art und Weise, wie wir in der Mission unterwegs sein können. Weil die Bibel sagt nämlich nicht nur geh und mach, ja, dann können wir es ja irgendwie tun, so wie die Jesuiten, Schwert ziehen und wenn du dich nicht bekehrst, Kopf ab. Ja, so, das ist aber nicht unser Auftrag, sondern die Bibel lehrt auch, wie wir es tun. Wie wir es tun können und wie wir es tun sollen. Und da werden wir nächste Woche ein bisschen mehr darüber hören. Heute geht es einfach um zu erkennen, es ist mit dein Job. Und manche sagen, okay, ich warte, bis so irgendwie ein Zeichen vom Himmel fällt, das mir sagt, dass ich berufen bin. Da gab es mal so ein Buch, das hieß der Low-Price-Lighter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ganz lustig. Da hieß es, ja, ich warte, dass der Himmel aufreißt und dann mit Engelchöre da dann eine Steinplatte vom Himmel runterfällt und da steht drauf, du bist berufen, die am Boden liegende Christenheit wieder in die Freiheit zu führen. Nee, sowas, so wird es nicht passieren. Denn das Wort Gottes, die Bibel, die ist ja schon da. Und da drin steht's, geh hin. Ja? Also warte nicht auf irgendeine besondere Kraftausgießung, sondern fang an, da drin zu gehen. Geh, tu und irgendwas passiert. Manche warten auch so, auch charismatisch, es ist gut, auf den Heiligen Geist zu warten. Wir brauchen ihn, ohne den geht ja gar nichts. Ja? Aber es gibt solche, die warten schon seit 20 Jahren. Immer wieder haben sie wieder eine neue Erfrischung und eine neue Erfrischung, aber fangen an, das gar nicht irgendwie umzusetzen. Sie warten, dass das Feuer von oben kommt und sie brauchen eigentlich ein Feuer von unten, dass sie mal mit dem Hintern hochkommen. Ne? Geh! Los! Losgehen! Und die Kraft kommt. In Matthäus 28 haben wir gehört, diesen Missionsbefehl und dann, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er hat es versprochen, wenn wir losgehen, ist er bei uns und mit uns. Und gerade eben in Markus 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Doris, komm doch mal zu mir. Genau, die Doris ist jetzt mein Opfer. Gib mal Applaus für Doris. Okay, du bist jetzt jemand, wo losgeht, okay? Und ich bin so die Zeichen, die folgen, okay? Okay, dann geh mal los. Merkt ihr was? Ich verfolge die Doris, ja? Und was ist, wenn du stehen bleibst? Dann bleibe ich auch stehen, ja? Verfolgen. Danke, Doris, darf sich wieder hinsetzen. Die Zeichen folgen, wenn wir gehen. Wir warten aber immer, dass die Zeichen kommen, bevor wir losgehen. Oh, wenn ich erst erfüllt bin, wenn ich das erst irgendwie gelernt habe, wie es richtig geht, wenn wir erst eine gewisse Anzahl an Personen haben, wenn wir erst einen Pastor haben, wenn wir erst, nein, dann passiert nichts. Es geht los, wenn du anfängst, ja, ich bin gehorsam und ich fange an, den Auftrag umzusetzen. Und dann kommen die Zeichen und fangen an, dir zu folgen. Fangen an, dir zu folgen. Und es wird mehr und es wird mehr. Und es ist wie mit der Saat und Ernte, was ich am Anfang gesagt habe. Wir fangen an, etwas zu sehen, indem wir losgehen. Und dann fängt etwas an, in deinem Leben aufzuwachsen. Ich durfte das so oft erleben. Auch in der Mongolei. Wir waren dort und manchmal war es schwierig. Da waren wir krank, weil das Essen nicht so toll war und weil dort irgendwelche komischen Krankheiten im Umlauf waren. Uns selbst ging es richtig mies. Aber wir haben gesagt, trotzdem machen wir das. Wir gehen jetzt los. Ich bin schwach, ich bin K.O., aber wir machen es. Und plötzlich hat Gott sich offenbart. Menschen wurden geheilt, übernatürlich, befreit. Ich habe gesehen, wie blinde Menschen wieder sehen konnten, wie Lahme wieder gehen konnten. Ich habe krasse Sachen erleben dürfen. Nicht nur in der Mongolei, auch in Deutschland. Die Zeichen folgen uns, wenn wir anfangen zu gehen. Wenn wir anfangen loszugehen. Wenn wir es wagen zu beten. Vielleicht wird nicht der Erste gesund, für den du betest. Vielleicht auch nicht der Zweite, vielleicht sogar nicht mal der 50. Aber irgendwann plötzlich geht es los und es fängt an. Und es wird mehr und es wird mehr und es wird mehr. Ich habe einmal für ein türkisches Mädchen gebetet. Die hatte sich für Jesus gerade entschieden, ganz frisch. Und dann hat sie gesagt, so, ich hab richtige Schmerzen am ganzen Körper. Die musste so ein Korsett, so ein Plastikkorsett tragen, so am ganzen Oberkörper, richtig dick war das unter den Klamotten. Sie hat gesagt, im Sommer ist es so schlimm, da schwitzt sie so arg. Und im Winter ist es so kalt, dieses Plastikkorsett, da friert sie so arg. Und ich habe gesagt, komm, wir beten für dich. Haben die Hände aufgelegt, wir haben gebetet, richtig vollmächtig gebetet. Und dann war jetzt erstmal nichts Besonderes, sie ist nach Hause gegangen, aber ich hatte noch einen Eindruck, den hatte ich ihr weitergesagt. Während wir für sie gebetet haben, habe ich gesagt, du, ich glaube, dass Gott in der nächsten Zeit ganz intensiv mit dir sprechen möchte. 2 Tage später bekam ich einen Telefonanruf und da sagte sie, voller Begeisterung, ich habe fast gar nichts verstanden am Telefon, höre, wow, voll was Tolles passiert. Und ich so, ja, beruhig dich mal, was ist denn passiert? Ja, als wir für sie gebetet haben und als ich das Heilung auch ausgesprochen habe, danach hatte sie solche Schmerzen im Rücken. Und es war so schlimm, dass sie am nächsten Tag zum Arzt gegangen ist. Und der hat sie untersucht und hat gesagt, wissen Sie, warum sie so Schmerzen haben? Die ganzen Wirbel sind alle in die richtige Position gerutscht. Er kann sich das gar nicht erklären. Und sie braucht dieses Korsett nicht tragen. Ich so, Halleluja, genial, Gott, du bist gut. Nein, nein, deswegen ruft sie gar nicht an. Ich so, ja, hallo, was gibt's denn noch Besseres als das? Naja, in der darauffolgenden Nacht schläft sie ein und sie träumt, dass Gott laut zu ihr spricht. Und es war so laut, dass sie davon aufgewacht ist und die Stimme ging weiter. Sie hatte da ein akustisches Wunder und Gott hat zu ihr ganz intensiv gesprochen, eine Prophetie für ihre Familie gegeben, dass sie sich alle für Jesus entscheiden werden und sie dranbleiben soll. Sie hatte da richtig dann Hoffnung von Gott. Das war eine schwierige Zeit, 2 Jahre lang hat sie da richtig gekämpft in ihrer Familie. Und nach 2 Jahren ist es Wunder passiert, dass die ganze Familie zu Jesus gefunden hat. Das ist es, was Gott heute noch tut. Aber wir müssen anfangen und uns trauen, Dinge zu tun. Wir müssen anfangen zu sagen, ja, ich lass mich senden. Dann kommen auch die Zeichen und die Wunder. Und kommen auch die Zeichen und die Wunder. Wenn du Zeichen und Wunder forderst und erwartest, dann fang an, dich in Bewegung zu setzen. Sprich mit deinem Nachbarn. Bete für deinen Nachbarn. Guck dir die Dinge an, die er anguckt. Sei bei ihm dran, damit du weißt, wie er drauf ist, wie du ihn erreichen kannst. Hab Gemeinschaft mit den Menschen. Fang an, die Menschen zu berühren, so wie Jesus es getan hat, als tolles Vorbild. Lass dich senden in diese Welt. Wir haben gesehen hier, es ist verheißen, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Boah, keine Angst, Dämonen, die sind sowas von einfach zu vertreiben. Und du sagst im Namen Jesus, husch, dann müssen sie. Es ist kein großes Ding. Manche machen da so ein riesen Ding draus. Dämonen austreiben. Boah. Nein, es ist kein großes Ding, Dämonen auszutreiben. Es ist kein großes Ding. Steht sogar als erster Punkt. Dämonen austreiben, die gehen. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das ist eine Verheißung, dass der Heilige Geist auf dich kommen möchte, in dich hineinkommen und etwas in dir bewegt. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Kranken wird es besser gehen. Im Auftrag wird uns klar, wir können es aus uns selbst nicht rausmachen. Wir brauchen Gott. In dem Gehen, wenn wir anfangen zu gehen, merken wir, wir können es nicht tun. Und unser Hunger und unsere Sehnsucht nach mehr von Gott steigt. Dann stehen wir daher, ich kann es nicht tun. Ich brauche dich und deine Kraft. Bitte komm und fließe in mein Leben.